Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo liebe Funkamateure, liebe DXer und Kurzwellenfreunde, zum 558. Mal begrüßen wir Sie ganz herzlich zu Radio DARC, dem wöchentlichen DX-Magazin des Deutschen Amateurradioclubs. Ich bin Cody Farron und werde Sie durch das Programm führen. Funkamateure und der Weltraum, das gehört irgendwie sehr eng zusammen. Wir betreiben Satelliten, beteiligen uns an der Forschung. Was man heute so alles mit den fliegenden Kisten im All machen kann, das wird ein Schwerpunkt unserer heutigen Sendung sein. Starten wir aber erstmal musikalisch. Vielleicht kennen die Älteren unter Ihnen noch die deutsche Schlagersängerin Renate Kern mit ihrer markanten Stimme. Hits wie »Lieber mal weinen im Glück« oder »Alle Blumen brauchen Sonne« sind unvergessen in der deutschen Schlagerszene der 70er Jahre. Was allerdings kaum jemand weiß, Renate Kern war auch im Country-Genre aktiv, dort unter ihrem Pseudonym Nancy Wood. Kostprobe gefällig? Hier ist Renate Kern alias Nancy Wood mit Imagine That.
Together. Imagine that. Imagine that. We were too young to think of danger, too young to be afraid. Imagine that. Imagine that. And all that we had was love between us. She cries for dad and mother. Imagine that. Imagine that. We've been through bad times and good times, and we're still going strong. Imagine that. Imagine that. And we still have that love between us. Imagine that. Imagine. Imagine that. Imagine that.
aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Schwedischer DX-Verband fordert Reaktivierung der Kurzwelle. Shutdown der US-Regierung wirkt sich auf den Amateurfunk aus. Mit Swift zu genaueren Funkwettervorhersagen und neue Wavelock-Schnittstelle unterstützt DX-Wertung. Am Mikrofon Conny Farren. Auf der Jahresversammlung des schwedischen DX-Verbandes wurde ein Antrag verabschiedet, der die Wiederherstellung der Mittel- und Kurzwellensendungen von Radio Schweden international fordert. Infolgedessen wurde der schwedische Reichstag, alle politischen Parteien und Mitglieder des Kulturausschusses sowie 4 Minister schriftlich aufgefordert, diese Forderung zu prüfen. Ebenso erging diese Forderung an den schwedischen Rundfunk und an die Medien des Landes. Seit vielen Jahren kann der schwedische Rundfunk im Ausland nur noch über das Internet empfangen werden. Die Mittel- und Kurzwellen sind längst abgeschaltet. Jedoch sind westliche Inhalte in vielen Ländern zensiert und nicht zugänglich, etwa im Iran, in China und in Russland. Zudem können Internetnutzer leicht geortet und nachverfolgt werden. Nur die Kurzwelle garantiere zensurfreien Zugang zu authentischen Informationen und könne ohne Datenspuren empfangen werden, so die Initiatoren. Die politische Entwicklung der letzten Jahre habe sehr deutlich gemacht, dass die neutrale Stimme Schwedens im Ausland wieder gebraucht werde. Der Bedarf an Stimmen aus Demokratien ist auch mit der Auflösung früherer US-amerikanischer Dienste wie der Voice of America oder Radio Liberty gestiegen. Im Zusammenhang mit der Prüfung des Gesetzentwurfs Nummer 25-164 zum nachhaltigen Rundfunkbetrieb solle der schwedische Reichstag die notwendige Initiative ergreifen, Schwedens Stimme auf Kurzwelle wiederherzustellen. Der sogenannte Shutdown der US-Regierung wirkt sich auch auf die Amateurfunkverwaltung in den USA aus. Der US-amerikanische Amateurfunkverband ARRL hat in einem Rundschreiben seine Mitglieder entsprechend über die aktuelle Lage informiert. Die US-Telekommunikationsbehörde Federal Communications Commission, die Lizenzen für den Amateurfunkdienst ausstellt, veröffentlichte am 30. September eine Bekanntmachung. In dieser kündigte sie an, dass sie nach dem Shutdown den Großteil ihrer Tätigkeiten einstellen müsse. Abgesehen von einigen wenigen Notfall- und Auktionsanmeldesystemen sind alle anderen elektronischen Anmeldesysteme der Kommission seit dem 1. Oktober für die Öffentlichkeit nicht mehr verfügbar, bis der normale Betrieb der Behörde wieder aufgenommen wird. Das bedeutet, dass die FCC während des Shutdowns der Regierung keine Anträge auf Amateurfunklizenzen mehr bearbeitet, darunter Anträge von Einzelpersonen, Vereinen und für Prüfungssitzungen. Dies gilt für neue als auch für erweiterte Lizenzen. Die Schließung der Regierung begann am Mittwoch, dem 1. Oktober um 12:01 Eastern Time, als der Kongress kein Haushaltsgesetz oder einen anderen Plan zur Finanzierung der Regierung für das neue Geschäftsjahr mit Beginn 1. Oktober verabschiedet hatte. Beobachter rechnen damit, dass sich der Shutdown in die Länge zieht. Der Shutdown wirkt sich entgegen anderslautenden Annahmen nicht auf die Funkwetterprognosen aus. Darauf weist das HF-Referat des DARC hin. Da die auf der Webseite des Space Weather Prediction Center bereitgestellten Informationen zum Schutz von Leben und Eigentum erforderlich seien, wird die Webseite swpc.noaa.gov während der Schließung der Bundesbehörden weiter aktualisiert und gepflegt. Plasmawolken von der Sonne können mehr als 50 Millionen Kilometer groß sein. Die Instrumente zur Erfassung von Sonnenwind und Plasmawolken sind jedoch begrenzt, weshalb Vorhersagen oft ungenau sind. Bisher messen Raumsonden den Sonnenwind typischerweise nur an einem einzelnen Punkt zwischen Erde und Sonne. Das lässt sich mit einem Hurricane vergleichen, den man nur mit einem einzigen Windmesser beobachtet. Man registriert eine Veränderung, kann aber kaum abschätzen, wie stark der Sturm wirklich ist. Chip Manchester, Professor an der University of Michigan, und sein Team möchten das ändern und schlagen daher ein neues Konzept vor. SWIFT, Space Weather Investigation Frontier. Geplant sind 4 Sonden, die in einer pyramidenförmigen Anordnung jeweils in Abständen von rund 200.000 Kilometern zueinander stehen sollen. 3 davon würden auf einer Ebene zwischen Erde und Sonne fliegen. Das 4. Raumfahrzeug, das sogenannte Hubspacecraft, stünde weiter außen und würde direkt auf die Sonne ausgerichtet sein. So könnten die Satelliten Sonnenwind und Plasmawolken aus mehreren Blickwinkeln erfassen. Wird dieses Projekt realisiert, könnten viel präzisere Aussagen über den Verlauf von Sonnenstürmen und damit auch über das Funkwetter getroffen werden. Auch für unsere aktuellen Ausbreitungsprognosen hier auf Radio DARC werden ständig diverse Weltraumdaten verwendet. DARC, DX-Referat, arbeitet in der laufenden DX-Wertung und der Most Wanted-Liste eng mit der German DX Foundation zusammen. Beide Organisationen pflegen seit vielen Jahren eine bewährte Kooperation zur Erfassung und Auswertung der Länderstände deutscher Funkamateure. Dank der neuen Zusammenarbeit mit dem DARC-Entwicklerteam des DARC-Online-Logbuches steht ab diesem Jahr eine vereinfachte Upload-Möglichkeit zur Verfügung. Funkamateure mit Wavelog-Login können ihre Logfiles für das Jahr 2025 bequem bis Mitte Januar hochladen. Alternativ bleibt der Upload der bekannten CFD-Dateien weiterhin möglich. Auch der direkte ADIF-Upload ist möglich. Diese technische Erweiterung soll die Erstellung einer noch präziseren, auf Deutschland zentrierten Länderstandsauswertung ermöglichen. Die German DX Foundation nutzt die daraus entstehende Rangliste als Grundlage für ihre weltweite Fördervergabe an DX-Petitionen. Je seltener ein Funkland ist, desto mehr Geldmittel werden für eventuelle DX-Expeditionen dorthin bereitgestellt. Eine echte Win-Win-Situation für die gesamte deutsche DX-Community. Die German DX Foundation, abgekürzt GDXF, wurde 1996 gegründet, um Kurzwellen-DX-Aktivitäten auf allen Bändern und in allen Sendearten zu unterstützen. Diese Förderung erfolgt durch finanzielle, personelle, instrumentale und logistische Hilfen. Das waren wieder unsere aktuellen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Sie kennen das ja, hier auf Radio DARC hört man Musik, die man sonst kaum noch woanders hört. Daher haben wir heute einen ganz besonderen Titel von Roseanne Cash ausgegraben. Ja, der Name ist kein Zufall, das ist die Tochter des legendären und einflussreichen Country-Sängers Johnny Cash. Er schrieb 1961 den Song Tennessee Flat Top Box, der es aber nur auf Platz 11 der US-Country-Billboard-Charts brachte. Das änderte sich aber, als seine Tochter 1987 den Titel nochmals interpretierte und es prompt ganz an die Spitze schaffte, auf Nummer 1. Hier ist sie also mit wirklich tollem Country-Sound. Hier ist Roseanne Cash mit der Tennessee Flat Top Box.
In a little cabaret in a South Texas border town sat a boy and his guitar, and the people came from all around and all the girls from there to Austin. We're slipping away from home and putting jewelry in hot to take the trip.
News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Ohne Satelliten wäre unser heutiges Leben in dieser Form nicht mehr denkbar. Seit dem allerersten künstlichen Erdtrabanten, dem sowjetischen Sputnik, im Jahr 1957 hat die Menschheit bis heute Tausende, besser gesagt eigentlich Zehntausende Raumflugzeuge für alle möglichen Zwecke in das Weltall geschossen. Neben zahlreichen Kommunikations- und Spionagesatelliten befinden sich im Erdorbit auch mehr als 100 Amateurfunksatelliten. Ein ganz wichtiges Feld sind aber die Forschungssatelliten. Einige von ihnen sind speziell dafür ausgerüstet, die Erde von der Ferne aus zu beobachten. Wetter- und Forschungssatelliten sind in der Regel große, aufwendige und teure Instrumente. Daher werden sie oft in internationaler Zusammenarbeit entwickelt und betrieben. Wie das funktioniert und welche interessanten Erkenntnisse sich so über unseren Planeten gewinnen lassen, berichtet uns nun Justus Nothold von der Universität Bremen. Ein Beitrag von Denise Müller-Duhm und Jens Kube.
Die ersten Satelliten, die die Erde beobachten konnten, waren Wettersatelliten, die ihre Messungen im Jahr 1960 begannen. In den frühen 1970er Jahren wurden diese durch spezielle Erderkundungssatelliten ergänzt, die die Erdoberfläche zunächst ausmaßen und kartografierten. Ab Ende der 1970er Jahre kamen dann Satelliten mit speziellen Forschungsaufgaben hinzu. Seit Beginn des Satellitenzeitalters wurden fast 200 Wetter- und Forschungssatelliten in den Orbit gebracht. Die Lebensdauer der einzelnen Satelliten ist dabei sehr unterschiedlich und hängt von verschiedenen Faktoren ab, etwa vom Treibstoffvorrat und der Art der Satellitenbahn.
Es kommt auf die Höhe an. In 200 Kilometer Höhe haben wir noch sehr viel Reibung durch die Atmosphäre. Und dort muss die Bahn immer wieder korrigiert werden, damit der Satellit nicht durch die Abbremsung dann irgendwann nach unten fällt. Und dort sind die Lebensdauern so 1-2 Jahre, wenn überhaupt. Und bei den Satelliten in 1000 Kilometer Höhe, die fliegen so bis zu 10 Jahre.
Sagt Justus Nothold von der Universität Bremen. Wetter- und Forschungssatelliten sind in der Regel große, aufwendige und teure Instrumente. Daher werden sie oft in internationaler Zusammenarbeit entwickelt, finanziert und betrieben. Beispielsweise in Kooperation zwischen der Europäischen Weltraumorganisation ESA und der US-amerikanischen NASA. In den letzten Jahren sind jedoch auch kleinere Satelliten für verschiedenste Experimente häufiger geworden, die CubeSats.
Das sind ganz kleine Satelliten und so in Abmessungen so 10 bis 20 Zentimeter jede Länge. Und die Auflösung und die Eigenschaften sind dann natürlich nicht so hervorragend wie bei den großen Satelliten. Aber man kann sie sozusagen dann bei einer Satellitenrakete so als Beipack mit draufpacken. Und der Transport in den Weltraum ist wesentlich günstiger und auch zeitlich wesentlich besser zu handhaben, weil man nicht speziell eine Rakete dafür vorsehen muss.
Eine wichtige Aufgabe der Forschungssatelliten ist es seit jeher, die Zusammensetzung der Erdatmosphäre zu analysieren. Da die Satelliten sich selbst außerhalb der Atmosphäre befinden, müssen sie ihre Daten durch Hingucken, dem sogenannten Fernerkunden, ermitteln. Dabei erfassen die Satelliten Licht mit unterschiedlichen Wellenlängen.
Es gibt Satelliten, die arbeiten hauptsächlich im sichtbaren Spektralbereich und erfassen dann vielleicht auch noch das Nahinfrarot. Und dann gibt es Satelliten, die im Mikrowellenbereich arbeiten oder im mittleren Infrarot.
Die unterschiedlichen Wellenlängen deuten auf einen unterschiedlichen Ursprung der Strahlung hin. Die Strahlung im Mikrowellen- und mittleren Infrarotbereich wird von der Erdoberfläche und den Molekülen in der Erdatmosphäre ausgesendet und variiert je nach Lufttemperatur.
Und die Geräte im sichtbaren und nahen Infraroten vermessen das Streulicht der Erde. Das heißt, das Sonnenlicht wird an der Erdoberfläche reflektiert und gelangt dann zum Satelliten. Oder der Satellit schaut schräg durch die Atmosphäre direkt auf die Sonne.
Die Satelliten nutzen verschiedene Methoden, um den Zustand der Atmosphäre zu vermessen. Neben Bildaufnahmen werden vor allem spektroskopische Methoden eingesetzt.
Fast alle Satelliten beruhen auf Spektroskopie. Das heißt, wir haben auf dem Satellit ein Spektrometer, was die Intensität des Lichtes als Funktion der Wellenlänge aufnimmt. Und wir müssen sehr genau wissen, wie die Spektrometereigenschaften sind. Und wir brauchen dann sehr gute Detektoren. Detektoren, die sehr empfindlich sind. Und wir haben da nicht nur einzelne Detektoren, sondern ganze Arrays, damit wir bei einem Überflug nicht nur bei einem Punkt auf der Erde gucken, sondern so einen ganzen Streifen immer erfassen.
Diese Streifen von spektral aufgelösten Daten, gewissermaßen ultrabunte Farbfotos, erlauben Rückschlüsse auf die Zusammensetzung der Atmosphäre. Im Sonnenlicht ist im Wesentlichen ein breites und durchgängiges Spektrum unterschiedlicher Wellenlängen enthalten. Durchquert das Sonnenlicht jedoch die Erdatmosphäre, filtern die Gase in der Atmosphäre bestimmte Wellenlängen heraus. Dann entstehen Lücken im Spektrum, sogenannte Absorptionslinien. Jedes Gas hat dabei einen eigenen spektralen Fingerabdruck, sodass sich mit einigem Rechenaufwand aus den beobachteten Spektren die Zusammensetzung der Atmosphäre ermitteln lässt.
Man kann Spurengase messen, die Konzentration von vielleicht 20, 30 Spurengasen, also CO2, Methan, Ozon, das war ja eigentlich der Startpunkt damals so im Rahmen des stratosphärischen Ozonabbaus, war Ozon sehr wichtig und Substanzen, die in dem Zusammenhang auch wichtig sind. Und dann verschiedene Schadstoffe, NO2, Formaldehyd. Also es gibt eine Vielzahl von Substanzen, die man messen kann. Aber der Satellit misst natürlich auch Temperatur, Feuchtigkeit, also Wasserdampfgehalt.
Und auch Wolken oder Aerosole, die beispielsweise durch Waldbrände oder Industrieanlagen entstehen, werden von Satelliten im Zuge der Fernerkundung beobachtet. Bei der Wettervorhersage sind die Satellitenbilder gar nicht mehr wegzudenken.
Hier in Europa haben wir eine Westwinddrift. Das heißt, das Wetter, der Wind kommt aus dem Westen über den Atlantik. Und vom Satelliten aus können wir sehr genau feststellen, wenn sich über dem Atlantik ein Tiefdruckgebiet bildet. Und das ist nicht so gut möglich, nur mit Bodenstationen. Da sehen wir das erst sehr spät. Und wir kennen das ja auch von den Wetterkarten, die wir jeden Abend in dem Fernsehen sehen. Das sind diese Wolkenbilder vom Meteosatelliten, die uns sehr schön zeigen, wie so Tief- und Hochdruckgebiete wandern.
Während es bei der Wetterbeobachtung um die ganz konkrete Vorhersage für die nächsten Tage geht, liefern die Forschungssatelliten wichtige Beiträge für die Klimaforschung, in der es um langfristige Trends der Zusammensetzung und etwa der Temperatur der Atmosphäre geht. Sie helfen aufzuklären, welche Rolle der menschliche Einfluss auf die Atmosphäre spielt.
Was wir im Endeffekt wissen wollen, ist ja die Frage, wo kommen verschiedene Substanzen, Gase her, wo gehen sie hin? Also zum Beispiel bei CO2 und Methan, wo sind die Quellen, wo sind die Senken? Und dazu müssen wir schlicht und einfach überall Messungen machen. Der Ozean ist eine wichtige Senke für CO2 zum Beispiel. Bei der Terrestrik, bei der Landoberfläche, der ganze Amazonas, Urwald ist sehr wichtig. Und da müssen wir Messungen machen. Das heißt, was wir im Endeffekt machen, ist, wir messen die Konzentration und mithilfe von Modellrechnungen können wir dann berechnen, wie hoch sind die Emissionen, also wie viel wird emittiert von der Oberfläche, von der Land- oder Meeresoberfläche und wie viel geht in den Ozean oder wie viel nimmt die Landoberfläche, die Vegetation auf.
Betrachtet man den Gehalt an Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre, zeigen sich verschiedene Muster.
Wir sehen zwei Sachen, nicht nur den Anstieg des CO2, sondern wir sehen auch den Jahresgang des CO2. Zum Beispiel auf der Nordhemisphäre, wir haben ja dort sehr viel Vegetation im Vergleich zur Südhemisphäre. Und im Frühjahr nimmt die Vegetation, wenn sie wächst, das CO2 ja auf. Im Herbst, wenn die Bäume wieder zerfallen oder die Blätter zerfallen, sich zersetzen, dann geben die Pflanzen wieder CO2 ab. Und diesen Jahresgang, den sehen wir in den Satellitendaten. Auf der Südhemisphäre ist wesentlich mehr Ozean, weniger Landoberfläche und der Jahresgang dort ist zum Beispiel wesentlich geringer ausgeprägt als auf der Nordhemisphäre. Das sieht man vom Satelliten hervorragend.
Doch zusätzlich zu den alljährlichen Schwankungen bestätigen die Satellitendaten die Tendenzen, die auch Messungen auf dem Erdboden zeigen. Der globale Kohlendioxidgehalt steigt, was zur Erwärmung der Atmosphäre führt.
Man sieht den langsamen Anstieg. Und der Anstieg ist jetzt bei CO2 bei ungefähr 2 ppm pro Jahr.
ppm sind Parts per Million, also CO2-Moleküle pro 1 Million Luftmoleküle. Das klingt zunächst gar nicht viel, doch CO2 ist ein wirkmächtiges Treibhausmolekül. Der Gehalt der Atmosphäre an CO2 schwankte in den letzten 800.000 Jahren zwischen 200 und 300 ppm. Zurzeit sind es rund 425 ppm.
Aber was ich immer wichtig finde, ist, in den letzten 500.000 Jahren hatten wir ja auch Klimaänderungen und es gab entsprechend Temperatur-CO2-Änderungen. Und aus den Eisbergkernen weiß man, in den letzten 500.000 Jahren hatten wir Änderungen von 1 ppm in 200 Jahren. Und jetzt haben wir Änderungen von 1 bis 2 ppm pro Jahr. Das heißt, das, was jetzt geschieht, ist 100 bis 200 Mal schneller als alles, was es je gegeben hat.
Auch andere Gase wie Methan oder Lachgas zeigen einen deutlichen Anstieg. Eine so schnelle Änderung der Zusammensetzung der Atmosphäre bereitet Justus Nothold und seinen Kollegen und Kolleginnen in der Klimaforschung Sorgen.
Hier passiert etwas mit unserem System Erde, was 100 bis 200 Mal schneller ist als alles, was es gegeben hat. Und das System Erde mit Vegetation, Ozean und allem drum und dran, das ist so kompliziert, wir wissen nicht genau, was passiert. Das allein sollte schon ein Grund sein, da sehr vorsichtig zu sein und die Emissionen zu begrenzen.
D-A-R-C Radio, your favorite station.
Sie hören Radio DARC. Heute geht es um Forschungssatelliten, die teils schier unglaubliche wissenschaftliche Erkenntnisse ermöglichen, vor allem in der Klima- und Umweltforschung. Dabei werden vor allem Strahlungsspektren ausgewertet, die von der Erde, der Atmosphäre und den Ozeanen zurückgeworfen werden. Wir sind im Gespräch mit Justus Nothold von der Universität Bremen.
Neben der Atmosphäre gibt auch die Erdoberfläche Mikrowellenstrahlung ab. Über diese thermische Strahlung lassen sich Informationen gewinnen. Denn je nachdem, wie die Erdoberfläche beschaffen ist und welche Temperatur sie hat, gibt sie unterschiedlich viel Mikrowellenstrahlung ab. So lässt sich etwa Eis von Wasser unterscheiden.
Eis hat eine andere Intensität in der Strahlung als der offene Ozean. Das heißt, wir können im Mikrowellenbereich sehr genau unterscheiden, wo ist Eis und wo ist Wasser. Und das machen wir seit 20, 30 Jahren. Und man sieht eine ganz klare Tendenz, dass die Meereismenge abnimmt. Also die Fläche, besonders in der Arktis, die im Sommer und Winter von Meereis bedeckt ist, wird immer weniger. Und Meereis ist ganz wichtig für unser Klima, auch für unser Wetter hier. Weil Meereis hat den Effekt, dass es auch als sehr guter Isolator wirkt.
Wenn also die Meereisfläche aufgrund der Erwärmung abnimmt, wird mehr Wärmeenergie von der Sonne in den Ozean aufgenommen, was zu einer noch stärkeren Erwärmung führt. Ein Rückkopplungseffekt, der schon jetzt zu einer besonders starken Klimaveränderung in der Arktis führt. Doch nicht nur der Klimawandel und die Eisschmelze sind Themen der Satellitenfernerkundung. Sie kann auch ganz konkrete Hilfe, etwa in der Landwirtschaft, sein. Denn Satelliten können wichtige Parameter wie beispielsweise die Bodenfeuchte oder die Lufttemperatur aus dem All aus ermitteln.
Und was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, die Blüte zum Beispiel von Apfelbäumen. Es ist so, wenn Apfelbäume sehr viele Blüten haben, dann werden sie auch sehr viele Äpfel haben, aber die sind dann sehr klein. Und der Landwirt muss wissen, wie entwickelt sich das? Muss ich eventuell die kleinen Äpfel wegschneiden, damit die anderen größer wachsen?
Diese Verfahren stecken allerdings noch in den Kinderschuhen. Die Satellitendaten könnten in Zukunft Landwirtinnen und Landwirten zur Verfügung gestellt werden, sodass sie sie für Fragen der Bewässerung, des Obstschnitts und anderer Prozesse im Ackerbau berücksichtigen können. Auch für die Stadtplanung könnten Satelliten wichtige Informationen liefern.
Man sieht diese Megacities, man sieht vom Satelliten aus hervorragend, wie die sich ausbreiten. Also wie immer mehr Gebäude gebaut werden an den Stadträndern und wie dort dann die landwirtschaftlichen Flächen oder der Wald verschwindet, das kann man sehr gut dokumentieren.
Was man alles aus dem Orbit erkennen kann, ist von der Messmethode der Satelliten abhängig. Neben den passiven Satelliten, die die vorhandene Strahlung aufzeichnen, gibt es auch aktive Satelliten. Diese senden selbst Strahlung aus und empfangen dann die von der Erde zurückgeworfene Strahlung wieder. Mit Mikrowellenstrahlung lässt sich so beispielsweise die Beschaffenheit der Erdoberfläche analysieren. Die größte Auflösung haben dabei sogenannte Synthetic Aperture Radare.
Die haben eine Auflösung im Zentimeterbereich. Und da könnte man Nummernschilder, einzelne Menschen schon detektieren. Diese Satellitendaten hat man natürlich nicht global, weil es einfach viel zu viel Daten sind. Aber man kann sich dann auf spezielle Regionen konzentrieren und hat dann schon sehr viel Informationen, was auf der Erdoberfläche passiert.
Solche Satelliten werden vor allem für militärische Aufklärung eingesetzt. Aber auch zivile Satelliten mit Synthetic Aperture Radar waren und sind im Orbit. Für besonders genaue Kartografie oder zur Überwachung von Umweltverschmutzung, denn Ölteppiche im Meer sind beispielsweise damit gut zu erkennen. Auch mit den Satelliten zur Erforschung der Erdatmosphäre lässt sich eine gute räumliche Auflösung erreichen. So lassen sich Quellen, die Treibhausgase freisetzen, sehr genau lokalisieren. Dabei entstehen Weltkarten von CO2- oder Methankonzentrationen, welche sich besonders deutlich rund um die Industrie- und Ballungszentren der Nordhemisphäre zeigen.
Was wir aber auch sehen, ist, wir können mittlerweile ja einzelne Kraftwerke detektieren. Das heißt, ein Kraftwerk, das CO2 ausstößt, das können wir vom Satelliten aus erfassen. Wir können vom Satelliten aus mittlerweile quantifizieren, wie viel CO2 kommt aus diesem Kraftwerk raus und wie viel Kohle wird verbrannt. Und bei Methan können wir entlang zum Beispiel den großen Pipelines feststellen, wo sind Undichtigkeiten. Also ein Beispiel ist das Loch oder die Emissionen, die entstanden sind, nachdem die Nord Stream Pipeline kaputt war. Und das konnte man hervorragend vom Satelliten aus sehen.
Die Entwicklung der Erdbeobachtung geht weiter. So werden in Zukunft etwa Methoden der künstlichen Intelligenz die Datenauswertung der Spektren erheblich beschleunigen. Und auch Verfahren werden weiterentwickelt. Dabei denkt Justus Nothold vor allem an die Satellitengravimetrie, die es erlaubt, unter die Erdoberfläche zu schauen.
Das sind Satelliten, die das Gravitationsfeld vermessen. Und über das Gravitationsfeld bekommt man dann sehr gute Informationen über das Grundwasser. Einfach wenn mehr Wasser da ist, dann ist die Gravitation dort etwas stärker und das kann man vom Satelliten aus messen. Und da ist in den letzten Jahren einiges passiert und das wird sich noch weiterentwickeln. D-A-R-C Radio, your favorite
station. Do, 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 do.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Vodafone verärgert aktuell Funkamateure und Astronomen. Ja, es ist mal nicht Elon Musk, es ist nicht Starlink und SpaceX. Es gibt noch schlimmere. Man will's nicht glauben. Ja, mit Elon Musks Starlink-Satelliten hat's ja schon so einige Probleme gegeben. Jetzt nicht mit Funkamateuren. Aber mit Radioastronomen, weil die zu viel Störstrahlung produzieren, und mit den normalen Astronomen, die im sichtbaren Licht den Nachthimmel anschauen wollen und da Probleme haben mit den Reflexionen durch die Starlink-Satelliten. Aber während man im Amateurfunk ja eigentlich inzwischen dazu übergeht, kleine Satelliten zu bauen, diese CubeSats, geht in der kommerziellen Satellitentechnik der Weg schon wieder andersrum. Das Problem sind die Satelliten, die dazu gedacht sind, direkt mit Smartphones zu kommunizieren. Also praktisch direkt vom Himmel auf das iPhone. Das ist funktechnisch sehr gewagt, kann man sicher ausrechnen. Da wird der Pegel knapp. Das ist gelungen, aber damit das halbwegs brauchbar läuft, braucht man sehr große Antennen am Satelliten, denn am Telefon kann man ja nichts machen. Man kann ja jetzt nicht an sein iPhone eine Satellitenschüssel dran klemmen. Damit dann aus dem Zug zu telefonieren dürfte absolut unmöglich sein. Ich habe auch meine Zweifel, dass es hier aus dem Zug funktionieren würde. Zumal ich auch meine Zweifel dran habe, ob das Ganze überhaupt das Problem löst, dass unsere deutschen Netze so viele Löcher haben. Denn so eine Satellitenverbindung hat nur eine sehr begrenzte Kapazität. Das ist so ähnlich wie mit dem Zugspitzrelais. Da können halt drei Leute drüber sprechen und dann ist aber auch schon Schluss. Mehr geht nicht. Bei dem Satelliten wird ein bisschen mehr möglich sein, aber längst nicht das, was ein terrestrischer Funkturm kann, wo man ja extra ein ganz dichtes Netz mit vielen kleinen Funktürmen aufbaut, damit man da die Kapazität drüber kriegt. Das heißt, so eine Satellitengeschichte wird immer nur für Notfälle da sein. Und dass man kurz vor Geltendorf sein Deutschlandticket vorzeigen muss, das zählt da sicherlich nicht dazu. Aber immerhin für den Fall, dass man irgendwo in den Bergen, wo nun wirklich kein Netz ist, verunglückt ist und Hilfe rufen muss, da könnten die Satelliten ja eigentlich funktionieren. Wenn aber eben auch mit vielen technischen Problemen. Eins davon ist, die Firma AST Space Mobile, die genau das anbieten will, dass man mit 4G und 5G, also mit normalen LTE und 5G-Smartphones, direkt mit dem Satelliten funken kann. Die hat dazu halt ziemlich große Satelliten gebaut. Sowohl die Satelliten selber sind größer, als auch vor allen Dingen die Antennensysteme. Der Prototyp Blue Walker 3 hat dabei 64 Quadratmeter abgedeckt, das entspricht einem größeren Zimmer und das hat den zum hellsten Objekt am Nachthimmel gemacht. Also jetzt vielleicht nicht stärker als der Vollmond, aber auf jeden Fall stärker als alle anderen Sterne. Und das war ein Satellit. Inzwischen sind davon 6 oben, die nennen sich Bluebirds. Bis Ende 2026 sollen es für eine weltweite Abdeckung 90 werden und Ende 2028 dann 243. Das sind zwar nicht die Zahlen wie bei Starlink und den anderen niedrig fliegenden Satelliten, aber dafür ist das Ganze halt auch viel störender. Das Problem ist wirklich, selbst wenn die Antenne in Tarnfarbe anstreichen, die reflektiert einfach enorm und das stört die Astronomen und nicht nur die, das stört nicht nur die Wissenschaftler, das stört auch, wenn man ganz normal mal den Sternenhimmel anschauen will. Da ist es mit der Romantik vorbei, da geht's da oben dann irgendwann zu wie am Frankfurter Flughafen. Das kann's ja eigentlich nicht sein. Und das ist das eine Ärgernis. Das andere Ärgernis betrifft uns Funkamateure ganz direkt. Die Firma AST Space Mobile bildet sich aus irgendeinem Grund ein, dass sie unbedingt das 70 cm Amateurfunkband braucht, um ihre Satelliten steuern zu können. Ja, zumindest im Notfall und zumindest, wenn wir sie gerade starten. Ja, warum weiß man nicht? Es gibt genügend andere Frequenzbänder. Und wir haben unsere eigenen Satelliten im 70 cm Band. Das kann nur Chaos und Probleme geben. Aber man will halt wohl auf diese Art sich in das Band reinklagen, sodass es dann irgendwann kein Amateurfunkband mehr ist, sondern so wie beim 23 cm Band eins, wo wir dann hinten anstehen müssen und wo man dann überhaupt nichts mehr mitmachen kann. Das sind natürlich alles Auswirkungen der US-Regierung, die den Tech-Firmen alles erlauben will und alle Regulierungen wegkriegen will. Leider hat die amerikanische Fernmeldebehörde jetzt zugestimmt. Die FCC gewährt AST Space Mobile die Nutzung des 70 cm Amateurfunkbands. Zwar eingeschränkt, aber die haben jetzt einen Fuß in der Tür. Sie dürfen das Band verwenden für Telemetrie, Tracking und Steuerung von 20 zusätzlichen Satelliten, die jetzt in den nächsten Monaten gestartet werden. Im Notfall, wenn andere Bänder nicht zur Verfügung stehen, warum auch immer das so sein sollte, dürfen die jetzt im 70 cm Band mit ihren Satelliten funken. Der Betrieb darf die Dauer von 24 Stunden nicht überschreiten. Dabei soll halt geschaut werden, ob das Ganze zu Störungen führt, was es vermutlich tun wird. Nur wenn das dann keiner merkt, dass das daran gelegen ist, dann heißt es natürlich nachher, nee, ist alles in Ordnung, ihr dürft zukünftig immer da funken. Es hatte da über 2500 Kommentare der ARL-Mitglieder und anderer Mitgliedschaften der IAU, der AMSAT und einzelner Funkamateure gegeben, die dagegen protestiert haben. Es hat leider nichts genützt. Die IARU ist ganz klar der Ansicht, dass diese Auslegung des Artikels 4.4 der ITU-Funkverordnung in dieser Angelegenheit unangemessen ist. Es gibt im UHF-Spektrum genügend dafür ausgewiesene Bereiche, um mit Satelliten für diese Zwecke, also Telemetrie, Steuerung und Bahnverfolgung kommunizieren zu können. Dazu braucht man nicht das Amateurfunkband. Es gibt keine technischen oder betrieblichen Gründe für AST, diesen Bereich verwenden zu wollen, der in der Region 1 und in mehreren Ländern der Region 2, also auch in Amerika, dem Amateurfunkdienst und eben speziell auch dem Amateurfunkdienst über Satelliten primär zugeteilt ist. Also die Funkamateure werden die Sache weiterverfolgen und jeder, der Satellitenbetrieb macht, sollte darauf achten, ob er beim Start von AST Space Mobile Satelliten Störungen beobachten kann. Denn nur wenn diese tatsächlich gemeldet werden, lässt sich diese feindliche Übernahme des 70-Zentimeter-Bands vielleicht verhindern. Ach so, ja, und was hat Vodafone jetzt damit zu tun? Ja, Vodafone hat 5% Anteile an AST Space Mobile und will diesen Dienst nachher auch anbieten. In Großbritannien hat sich deshalb Vodafone bereits ausgesprochen unbeliebt gemacht bei den Wissenschaftlern. Es wird aber natürlich nicht der einzige Netzbetreiber sein, der die Satelliten von AST Space Mobile benutzen wird. Und was den Sternenhimmel betrifft, so weiß man es natürlich erst nachher. Wenn die Satelliten alle oben sind und man sieht dann nichts mehr, naja, dann ist es zu spät, dann kann man jetzt nicht mit dem Farbtopf hochfliegen und die anstreichen. Das 70-Zentimeter-Band aussparen, das sollte dagegen schon möglich sein. Tja, wie hieß es immer früher bei D2, als das noch Mannesmann Mobilfunk war? Der eine hat's, der andere nicht. Vielleicht ein Grund, das Netz zu wechseln. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Nummer 2, Mike Charlie Delta. DARC Radio.
Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateurradioclub haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen!
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Ja, der Weltraum. Die Außerirdischen, die Suche nach anderen Zivilisationen, das treibt uns Menschen seit Jahrhunderten um. Heute forscht man vor allem mit den Mitteln der Funktechnik nach aktuellen Aliens, aber durchschlagenden Erfolg hatte man bisher leider noch nicht. Wesentlich irdischer geht es in der Ionosphäre unseres Planeten zu, denn dort werden die Kurzwellen reflektiert und ermöglichen so weltweite Kommunikation. Wobei auch hier werden ständig noch immer neue Phänomene entdeckt und das ist nicht anders als in der Radioastronomie. Einen aktuellen Blick auf das Geschehen hoch über unseren Köpfen verschafft uns nun, wie immer, Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Unsere Ionosphäre, da geht schon ordentlich was ab. Und gerade stecken wir in einer Phase, wo keine rechte Ruhe einkehren will. Das beste Indiz dafür ist das 10-Meter-Band. Saison- und Sonnenaktivität reichen gut aus, um es den ganzen Tag öffnen zu lassen und an den ruhigeren Tagen der letzten Woche sahen wir die Muff tatsächlich schon an der 40-Megahertz-Marke kratzen. Da sind wir nicht mehr so sehr weit weg von F2-Öffnungen auf 6 Meter. Wenn es dann aber unruhig wurde, war es damit vorbei. Letzten Sonntag etwa, wo in unseren Breiten 25 MHz das höchste der Gefühle waren. Danach wurde es aber dann doch ruhiger. Jedoch nur mit Glück, denn die aktive Region 4246 war drauf und dran, uns einen dicken Strich durch die Rechnung zu machen. Sie legte seit dem letzten Wochenende kontinuierlich an Komplexität zu, während sie auf die Westhälfte der Sonne wanderte. Über 70 Einzelflecken zählten die Beobachter zeitweise in dieser Region. Das ist richtig viel. Ihre Flare-Tätigkeit legte immer mehr zu. Sie erzeugte 16 M-Flares in 4 Tagen und zeitweise traute man ihr sogar ein X-Flare zu. Am 12., 13. und 15. Oktober kam es zu 4 heftigen koronalen Masseauswürfen, die erdgerichtet waren. Da wurde dann ganz genau hingeschaut, denn wenn so ein Dauerfeuer auf die irdische Magnetosphäre trifft und das Erdmagnetfeld ständig immer noch eins drauf bekommt, dann entstehen daraus die besonders starken Magnetstürme. Aber wir hatten eben Glück. Die Plasmawolken verfehlten die Erde, bislang zumindest, und das ist gut für die Ausbreitungsbedingungen. Das ist die Krux der Forecaster, denn es gibt noch keinen Weg, diese Dinger auf ihrem Weg durchs Sonnensystem zu beobachten. Erst wenn sie auf die Erde treffen, weiß man wieder, wo sie sind. Zwar ist die Region 4246 weiter flareaktiv und die ihr nachfolgende, aber bislang überraschend ruhige Region 4248 hat ein ganz ähnliches Potenzial. Aber am Donnerstag begannen beide abzubauen. Die eine verschwindet nun am Sonntag aus unserem Sichtfeld, die andere am Mittwoch. Sie können durchaus noch eine Störung des Erdmagnetfelds provozieren, aber die Wahrscheinlichkeit dafür nimmt ab. Sehr sicher bekommen wir dafür das nächste koronale Loch zu spüren. Es wird uns voraussichtlich von Sonntag bis Dienstag beeinflussen. Seine Lage und Größe geben ihm das Potenzial, zu Beginn dieses Zeitraums einen Magnetsturm auszulösen. Der solare Flux ist aktuell wieder im Steigen begriffen und liegt seit Donnerstag über 160 Einheiten. Die auf die Rückseite wandernden Regionen werden ersetzt durch 2 größere Cluster aktiver Regionen, die für dieses Wochenende und den Mittwoch avisiert sind. Sie werden die Sonnenaktivität weiter hochhalten, sodass beim Flux mit 140 bis 170 Einheiten gerechnet wird. An den magnetisch einigermaßen ruhigen Tagen werden alle Bänder nutzbar sein, 10 Meter etwa 9 bis 10 Stunden lang und 20 Meter für 16 Stunden. Nachts ist zunächst 30 Meter das höchste nutzbare Band, nach Mitternacht UTC dann 40 Meter. Wenn ein Magnetsturm zuschlägt, fallen 10 und 12 Meter aus. Good DX!
Der Deutsche Amateur Radio Club sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle. DX-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de. DARC Radio, your favorite station. Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73, gut DX. Bis zum nächsten Mal.